bin Johanna und wünsche euch einen guten Morgen an dem sonnigen Mittwoch im Mai. Heute soll der heißeste Tag des Jahres bisher werden. Wir begrüßen euch aus dem Studio in Tübingen. Neben mir sitzt Sophia. Wie geht's dir heute Morgen, Sophia?
Guten Morgen auch von mir. Mir geht's sehr gut. Danke. Ich freue mich auf eine spannende Sendung heute.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben nämlich einiges vor uns heute. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch Zuhörer und Zuhörerinnen noch an die letzte Sendung erinnern. Die haben Sophia und ich nämlich auch zusammen gemacht.
Ja, ich weiß es nicht. Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das war im Januar, oder?
Ja, genau. Das ist schon ein paar Monate her. Deshalb fasse ich noch mal kurz zusammen, weil so sind wir nämlich auf das Thema unserer heutigen Sendung gekommen. Wir haben uns da nämlich über unsere Radiogewohnheiten unterhalten und du hast uns da erzählt, dass du jeden Tag die Morningshow deiner argentinischen Lieblingsradiosendung Black & Talk hörst.
Genau, La Negra. Das ist eine Gewohnheit, die ich in Deutschland vorgeführt habe, um mich meinem Heimatland in Argentinien näher zu fühlen.
Genau, und darüber haben wir dann letztes Mal gesprochen und ich fand es irgendwie sehr faszinierend. Und dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und uns gefragt, ob wohl andere Menschen, die migrieren und aus anderen Ländern hier in Deutschland wohnen, wohl auch bestimmte Traditionen oder Rituale aus ihren Heimatländern beibehalten, um sich in der Fremde zu Hause zu fühlen.
Ja, du selbst hast ja auch mal eine Zeit lang im Ausland gelebt. Hattest du da auch so eine Gewohnheit?
Ja, ich habe mal ein paar Jahre in Bolivien gelebt und da hatte ich immer meine Spätzlepresse dabei. Und wenn ich dann irgendwie Heimweh hatte oder so, habe ich mir einfach eine große Portion selbstgemachte Kässpätzle gemacht.
Ja, Geschmäcker können ja auch immer viele Emotionen transportieren und hervorrufen. Wir werden im Verlauf der Sendung heute noch eigene weitere Beispiele hören, wie Menschen sich in der Fremde ihre Zuhause näher fühlen.
Genau, und da gibt es nämlich, wie wir dann auch hören werden, die unterschiedlichsten Strategien. Und genauso unterschiedlich wie die Strategien sind ja auch die Menschen, die hierher kommen oder die migrieren. Und auch die Gründe, warum Menschen migrieren. Wir haben da mal so ein paar harte Fakten für den Anfang zusammengetragen. Und zwar laut der Bundeszentrale für politische Bildung lebten 2017 weltweit 258 Millionen Menschen in Staaten, in denen sie nicht geboren wurden. Laut Angaben der Vereinten Nationen ist das ein Anteil der Weltbevölkerung von 3,6%, also gar nicht mal so wenig.
Ich habe noch ein paar weitere Fakten. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation verlassen etwa 2/3 aller internationalen Migrantinnen und Migranten ihr Land, um woanders eine Arbeit zu finden. Also um für eine Sicherung des Lebensunterhalts zu sorgen, für sich selbst und für die Familie.
Genau, und das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, nennt als weitere häufige Gründe, sein Geburtsland zu verlassen, zum Beispiel noch fehlende Bildungschancen, hohe Arbeitslosigkeit, politische und soziale Konflikte und schlechte Regierungsführung. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, die immer mehr Menschen zwingen, in Gebiete mit besseren Lebensbedingungen auszuwandern.
Gerade wegen des Klimawandels ist auch abzusehen, dass die Zahl der Migrantinnen und Migranten weiter steigen wird. Man muss aber gleichzeitig auch sehen, dass Migration keine Besonderheit der Moderne ist, auch wenn es einem vielleicht manchmal so vorkommt. In den Nachrichten wird Migration ja meistens im Zusammenhang mit Problemen thematisiert und als etwas Negatives dargestellt. Dabei ist Migration vom Beginn der Geschichte der Menschheit ein zentrales Element gesellschaftlicher Wandels.
Genau, für eine Gesellschaft ist es total wichtig, Migration zu haben, um sich eben weiterzuentwickeln in allen möglichen Bereichen. Umso wichtiger ist es auch, sich mit Migrations- und Integrationsprozessen auseinanderzusetzen, um diese dann im besten Fall so smooth wie möglich zu gestalten.
Und eine, die sich damit besonders gut auskennt, ist Viola Hombach. Viola hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit Akkulturation beschäftigt.
Akkulturation hört sich wahrscheinlich für die meisten jetzt auch erstmal ziemlich abstrakt an, aber was das genau bedeutet und was es da für verschiedene Formen und Phasen gibt und auch welche persönliche Verbindung Viola zu dem Thema hat, darüber haben wir mit ihr gesprochen.
Heute hören wir ein Interview, das wir mit Viola Hombach geführt haben. Sie ist 30 Jahre alt, ihre Mutter ist Deutsche und ihr Vater ist Schweizer. Sie wurde in Castilla y León, Spanien, geboren. Sie fühlte sich in Spanien immer wie eine Ausländerin. Jetzt lebt sie seit 4 Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Deutschland. trotz ihrer deutschen Staatsangehörigkeit fühlt sie sich immer hier in Deutschland genauso fremd wie in Spanien. Sie studiert im letzten Jahr Psychologie an der Universität von Oviedo. Sie hat ihre Abschlussarbeit zum Thema Akkulturation geführt. Akkulturation wird vom Oxford Languages definiert als die Übernahme von Elementen einer fremden Kultur durch den Einzelnen oder eine Gruppe, also der kulturelle Anpassungsprozess.
Wir haben das Gespräch mit Viola vor der Sendung aufgezeichnet und in ihrer Muttersprache Spanisch gesprochen. Aber keine Sorge, für die, die jetzt kein Spanisch sprechen oder verstehen, werden wir das Gesagte natürlich dann übersetzen und zusammenfassen. Viola wird uns im Folgenden jetzt erstmal erklären, was es für verschiedene Arten der Akkulturation gibt und was es mit Akkulturationsstress auf sich hat.
Pues mi trabajo fin de grado habla del tema Akkulturation. La Akkulturation sería la todos esos procesos de adaptación y de cambio por el que pasamos las personas migrantes y las personas receptoras, las personas autóctonas que no reciben. Y su relación con el estrés aculturativo, que se refiere pues todos los problemas psicológicos negativos asociados al proceso de cambio por el que pasamos los migrantes, ¿no? Y teniendo en cuenta también las actitudes de aculturación de las personas inmigrantes latinoamericanas en este caso, que serían cuatro tipos de actitudes de aculturación en función del grado en el que mantienes la cultura de origen y el grado en el que adoptas la nueva cultura. Entonces nos saldrían como cuatro tipos de actitudes de aculturación resultantes. La primera sería la integración, que mantienes la cultura de origen y además adoptas la nueva cultura, haciendo pues un mix. La asimilación, que sería la visión clásica de la integración y aculturación de los inmigrantes, que sería simplemente pues la persona migrante desecha la cultura propia en favor de la nueva cultura. En tercer lugar estaríamos hablando de la separación o rechazo, en el que el inmigrante mantiene la cultura propia pero no adopta la cultura nueva, y la marginación, en el que pues ni mantienes la propia ni adoptas la nueva, entonces te estás en el limbo. Y esto pues lo analizaríamos además en diferentes ámbitos, ¿no? Desde los ámbitos más públicos, como puede ser la economía, la política, los impuestos, pues cosas más públicas de todo el mundo, y a las más privadas, como puede ser la religión, los valores, las relaciones sociales, las relaciones familiares, las formas de pensar y cómo cambia la actitud de aculturación en función de los diferentes ámbitos de los que estemos hablando. Para eso, pues bueno, hicimos una encuesta con dos escalas. Una escala de estrés aculturativo y una escala de aculturación, de actitudes de aculturación, para saber qué actitud de aculturación tienen las personas migrantes latinoamericanas en esos diferentes ámbitos.
Viola hat uns erzählt, dass sie ihre Abschlussarbeit über Akkulturation geschrieben hat, also über die Gesamtheit der Anpassung und Veränderungsprozess, die Migranten und Menschen im Aufnahmeland durchlaufen. Dabei wird zwischen vier verschiedenen Arten von Zuständen unterschieden, die beschreiben, inwiefern Menschen ihre Herkunft, Kultur behalten und die neue Kultur annehmen bzw. übernehmen.
Genau, und diese vier Zustände sind die folgenden. Wir haben es mal ganz kurz und knackig gehalten. Und zwar erstens Integration. Da wird die Herkunftskultur beibehalten und gleichzeitig die neue Kultur übernommen. Es entsteht also so ein Mix. Dann die zweite Form ist Assimilation. Bei der Assimilation geben Menschen die eigene Kultur zugunsten der neuen Kultur auf. Dann drittens Ablehnung oder Segregation. Bei der Variante wird die eigene Kultur beibehalten und die neue Kultur abgelehnt. Oder Marginalisierung, da wird weder die neue Kultur angenommen noch die alte beibehalten.
Genau, und diese Phasen gelten für alle möglichen Bereiche des Lebens, also Wirtschaft, Politik, Religion, Werte, soziale Beziehungen, Familie und so weiter. Und Akkulturationsstress sind eben die negativen psychologischen Probleme, die mit dem Veränderungsprozess verbunden sind.
Und gerade bei solchem Stress können vielleicht dann kleine Rituale helfen. Wir haben da ein paar Menschen gefragt, was sie tun, um sich in der Fremde zu Hause zu fühlen. Und eine davon ist Batsizek aus der Mongolei. Sie hat uns auf ihrer Muttersprache erzählt, wann sie sich in Deutschland ihrer Heimat nahe fühlt.
Холбдөг вэ энд байхаараа гэвэл гал юм байна гэж бодлоо. Би гал харахаараа дандаа гэртээ байгаа юм шиг санагддаг. Монголдо байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээд гал бол маш их ирч хүчтэй дулаан өгдөг. Тийм.
Schöne Sprache, oder?
Ja, total. Und wie sie das erzählt, berührt mich irgendwie, obwohl ich ja wirklich gar nichts verstehen kann. Du hast aber die Übersetzung und kannst uns da weiterhelfen.
Was sie an ihre Heimat erinnert, ist das Feuer. Wenn sie das Feuer sieht oder spürt, versetzt es sie an ihre Heimat und gibt ihr das Gefühl, zu Hause zu sein. Das Feuer gibt ihr die Wärme, die sie hier in ihre Heimat empfand und die hier manchmal fehlt.
Wir haben außerdem mit Mayra aus Argentinien gesprochen und sie hat nochmal eine ganz andere Methode, um sich ein bisschen Heimat nach Deutschland zu holen.
Wenn ich Heimweh habe, denke ich Madrid. Das ganze Ritual der Zubereitung weckt in mir Erinnerungen an mein Heimatland, die guten und die schlechten. Wenn ich Mate trinke, fühle ich mich in Deutschland ein bisschen mehr zu Hause.
Mayra kommt aus Argentinien und sie trinkt also täglich ihre Mate-Tee, um sich der Heimat näher zu fühlen.
Ja, und apropos Argentinien und Lateinamerika. Viola hat ihre Umfrage mit über 200 Menschen aus Lateinamerika gemacht. Und was sie da herausgefunden hat, war für sie sehr überraschend. Wir hören mal rein, was sie dazu sagt.
Pues de lo más interesante me resultó que en la escala de estrés, en el caso de personas, en las personas latinoamericanas en Alemania, el estrés era muy, muy, muy bajo. Dividido en bajo, medio y alto, había muchas personas que puntuaban bajo en la escala de estrés, en la escala de estrés general, y muy pocas en grado medio y grado alto, ninguna, muy, muy pocas, ¿no? Eso es algo destacable. Puede ser que tenga que ver con el formato en el que hemos hecho la encuesta, que no es lo mismo hacer una encuesta online que en persona y seguro que varía mucho de unos inmigrantes a otros, que no es lo mismo hablar con inmigrantes latinoamericanos que quizá con refugiados de otros orígenes y bueno, eso es uno de los resultados que más me ha sorprendido a mí misma.
Viola hat bei ihrer Umfrage herausgefunden, dass der Akkulturationsstress bei Menschen aus Lateinamerika sehr gering war. Sie sagt, dass das natürlich auch mit dem Format zusammenhängen kann, mit dem die Umfrage durchgeführt wurde. Es war alles online, also nicht persönlich, und Menschen mit hohem Akkulturationsstress machen vielleicht gar nichts als bei Umfragen wie diese mit. Das konnte das Ergebnis vielleicht auch etwas verzerrt haben.
Genau, Viola hat uns außerdem erzählt, dass der Akkulturationsstress von Migrant zu Migrant natürlich sehr unterschiedlich ist. Also, dass es nicht das gleiche ist, mit lateinamerikanischen MigrantInnen zu sprechen, wie zum Beispiel mit Menschen anderer Herkunft. Es kommt natürlich auch immer auf den Grund an, aus dem Menschen migrieren. Wenn jemand aus einem Land flüchten muss, ist es natürlich nochmal was anderes.
Y bueno, en este caso lo hemos hecho con las personas inmigrantes latinoamericanas, pero también hubiera sido interesante pues ampliar el estudio y hacerlo también en las personas autóctonas, que también tienen su papel en la aculturación, y podríamos ver, por ejemplo, dónde están los puntos de conflicto más grandes, ¿no? Porque podríamos comparar, por ejemplo, qué actitud de aculturación se desearían las personas alemanas y qué actitud de aculturación se desean los inmigrantes, ¿no? Y entonces ahí pues tendríamos los puntos interesantes donde podemos trabajar, ¿no? con ambos colectivos.
Viola hat uns erzählt, dass die Untersuchung in diesem Fall mit Menschen aus Lateinamerika stattgefunden hat, aber dass ebenfalls interessant gewesen wäre, die Studie auszuweiten und auch die einheimischen Menschen mit einzubeziehen. Also sich auch die Gegenseite anzuschauen und zuschauen, welche Rolle Einheimische bei der Akkulturation spielen, welche Einstellungen es da gibt, wie das Zusammenspiel besser gelingen kann und wie vielleicht auch die gegenseitige Unterstützung aussehen kann.
Ja, viel zu oft ist ja das Narrativ, dass sich Migranten und Migrantinnen selbst ausschließlich anstrengen sollen, dass sie sich integrieren, und die Verantwortung wird da komplett auf die Seite der Migranten und Migrantinnen geschoben. Und das kommt aber in Violas Studien nicht vor, weil das eben auch zu viel und zu umfangreich war. Und dann haben wir uns gedacht, Sophia und ich, dass wir uns vielleicht mal ein bisschen umhören können und ein paar Stimmen sammeln könnten und Meinungen, was denn Einheimische machen können und vielleicht auch schon machen, um Migranten und Migrantinnen die Integration zu erleichtern.
Bei uns im Ort gibt es das sogenannte Café Asyl. Das ist ein regelmäßiger Treffpunkt, wo sich Geflüchtete und ihre Gastgeber treffen und austauschen können, und wir unterstützen das, indem wir da Kuchen backen oder mal Musik spielen oder auch einfach nur hingehen und mit den Leuten reden. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass die Geflüchteten ja nicht einfach aus freien Stücken da zu uns kommen, sondern ja immer aus einer gewissen Notlage, und dass jeder von uns kann auch mal in Not geraten und auf die Hilfe und die Gastfreundschaft anderer angewiesen sein. Und wenn man sich das klar macht, dann fällt es einem auch leichter.
Als Einheimische oder Einheimischer kann man, glaube ich, immer als erstes offen sein und tolerant sein und offen auf neue Menschen zugehen, offen sein auf andere Lebensweisen, auf andere Lebensansichten. Abgesehen davon, dass man sich natürlich versuchen kann zu engagieren, versuchen kann, irgendwie Menschen die Sprache beizubringen, weil Sprache ein ganz großer Integrationsfaktor ist. Glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass man offen ist und versucht, diesen Menschen oder neu zugewanderten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auch zu integrieren, indem man diese Leute auch einlädt, zum Beispiel in Sachen zeigt, wie die Sachen funktionieren in dem Land, wie man vielleicht bestimmte Feste feiert, Leute auch zu solchen Festen einlädt, Leute mitnimmt, weil nur durch so persönliche Kontakte und soziale Kontakte kann man sich, glaube ich, wirklich wohlfühlen in einem neuen Land und wirklich auch das Gefühl haben, dass man angekommen ist. Und dafür ist es aber auch wichtig, dass die Menschen, die Einheimischen, den Leuten diese Möglichkeit geben.
Ich glaube, sich mit einer gewissen Offenheit zu begegnen, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, und es ist sehr multifaktorell. Wir können Kultur ja auf verschiedenen Ebenen verstehen und kennenlernen, und zum Beispiel ist die Kulinarik ein Punkt, an dem es, glaube ich, ganz leicht ist anzudocken und man miteinander da übers Essen Gemeinsamkeiten finden kann auch.
Ja, dieser kleine Zusammenschnitt ist natürlich nicht repräsentativ, aber soll einfach mal ein paar Stimmen einfangen und zeigen, dass es auch unsere Verantwortung ist, dass Integration von Migrantinnen und Migranten gut gelingen kann. Ich sage da unsere, weil ich mich auch selbst dazu zähle. Ich bin in Deutschland geboren und fühle mich in Deutschland zu Hause. Aber du, Sophia, bist ja auch nach Deutschland migriert vor ein paar Jahren. Wie war das denn bei dir? Kannst du da das irgendwie sagen oder benennen, was du dir von Einheimischen gewünscht hättest damals oder auch immer noch wünschst vielleicht, um dich in der neuen Kultur wohlzufühlen?
Ja, nun, ich hatte mir mehr Geduld vielleicht und mehr Verständnis gewünscht. Leider habe ich von allen im Arbeitsbereich schlechte Erfahrungen gemacht. Die Diskriminierung und der Rassismus, der in Bereichen wie der Gastronomie, der Hotellerie oder Kundenservice herrscht, ist manchmal sehr schwierig für Migranten. Ich hatte vielleicht noch etwas gewartet, bevor ich arbeiten gegangen bin. Aber meine Ungeduld im Leben, wie ich es in Argentinien hatte mit Arbeit, hat mir das nicht erlaubt. Das alles zusammen hat mir nicht einmal die Möglichkeit gegeben, mich zu wehren oder einfach Grenzen zu setzen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich von vielen Menschen unterstützt wurde, die meist viele gereist sind oder selber Migranten sind und wissen, wie es ist, neu zu sein und eine fremde Sprache weder zu sprechen noch verstehen. Und ich bin sehr dankbar, solche Menschen in meiner Nähe zu haben. wie du zum Beispiel.
Ja, danke dir, Sophia, dass du das mit uns teilst, diese Erfahrungen und Erwartungen. Also zusammenfassend vielleicht Geduld und Verständnis und der gegenseitige Austausch ist da besonders wichtig. Und ich glaube, da muss man viel mehr auch drüber sprechen und aufeinander zugehen. Und als empfangende Kultur muss man da auch noch sehr viel dazulernen. Jede Migrationsgeschichte ist ja sehr besonders und persönlich. Und wir hören uns jetzt mal an, wie es bei Viola war und wie sie dadurch auf das Thema ihrer Forschung gekommen ist.
Pues la temática la llevo conmigo desde siempre en realidad, porque yo nací en España, pero mi madre es alemana y mi padre es suizo, entonces en realidad siempre fui extranjera en España con los problemas asociados que suele ser empezar en un sitio nuevo siendo extranjero, nos mudamos mucho dentro de España y ahora pues vivo en Alemania y también me siento extranjera aunque tenga los papeles porque siempre crecí en España y tampoco soy de aquí, digamos, entonces soy pues de ninguna parte a la vez y siempre me interesó mucho el tema y dentro de la psicología siempre me gustó mucho la psicología social, trabajé en Canarias, trabajé con ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, siempre me pareció un tema que me interesó mucho y lo llevo, bueno, y además mi pareja ahora es colombiana y pues eso, familia multicultural.
Viola sagt, dass sie das Thema schon immer in sich trägt. Sie selbst ist aber in Spanien geboren und zwar trotzdem Ausländerin in Spanien. Sie sind dort auch viel umgezogen, also war sie immer die Neue. Inzwischen lebt sie hier in Deutschland und fühlt sich wieder wie eine Ausländerin, obwohl sie alle Papiere hat, aber sie fühlt sich weder von hier noch von dort. Sie hat sich dann innerhalb der Psychologie von alle für die Sozialpsychologie interessiert und dann auf der Kanarischen Insel gearbeitet mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Viola Sparna ist Kolumbianer und so sagt sie, hat sie nun selbst auch wieder eine multikulturelle Familie.
Und Viola hat uns auch von einer Tradition erzählt, die sie schon seit vielen Jahren beibehalten hat, weil das für sie auch ein Stück Heimat in der Fremde bedeutet. Wir hören mal, was das genau ist.
Sí, tengo una historia también y es que en España la gran mayoría de las personas en la noche de Nochevieja a Año Nuevo, con las campanadas a las 12 en punto, se toman una uva con cada campanada. Entonces es tradicional, es muy muy tradicional en España que empiezas el año con las 12 campanadas y luego ya puedes brindar, pero primero una uva con cada campanada. Y la tradición viene, pues bueno, un año de sobreproducción de uvas, de una producción muy muy grande de uvas, y desde entonces, pues todos los años en España se toman las 12 uvas a las 12 de la noche. Y no sería capaz de... Sería muy raro pasar una noche vieja sin tomarme las uvas. Hasta ahora tengo 30 años y bueno, no los 30, pero seguro que desde los 6 o 7 me tomo las uvas todos los años.
Violas Ritual findet jedes Jahr am Silvester statt. Und zwar ist es in Spanien Tradition, am jeden der 12 Glockenschläge jeweils eine Weintraube zu essen. Und dann auf ein neues Jahr anzustoßen. Diese Tradition ist in einem Jahr entstanden, in dem es eine Überproduktion von Trauben gab und seither wird dieses Ritual jedes Jahr gefeiert. Viola sagt, dass es für sie richtig komisch wäre, an Silvester keine Weintrauben zu essen. Sie ist jetzt 30 Jahre alt und macht es, seit sie 6 Jahre alt war.
Also Weintrauben sind quasi so die spanische Version von Dinner for One. Also das wird ja hier in Deutschland immer an Silvester angeschaut, obwohl man es schon kennt, aber es gehört eben einfach dazu.
Sophie!
Ja. Feiertage sind ja eh so Tage, wo Traditionen immer besonders wichtig sind und dann vielleicht auch, wenn man fern der Heimat ist. Wir haben nämlich auch mit Monika gesprochen und Monika kommt aus Tschechien und sie hat einen besonderen Osterbrauch. Da malen Frauen Ostereier an und dann kommen die Männer mit traditioneller Musik vorbei und holen diese Eier ab. Und am 1. Mai zum Beispiel küssen sich der Mann und die Frau unter einem Baum und das soll symbolisieren, dass die Liebe für das kommende Jahr auch bleibt.
Proto s sebou přináší své tradice, jako například teďko byly Velikonoce, tak o Velikonocích malují všechny děvčata vajíčka voskem nebo jinou metodou a chlapci si pro ně vždycky přicházejí s proutkem, trochu je vyšupat a zpívají české koledy. To je jedna tradice, kterou dělám v Německu pořád. Další tradice k 1. máji je, od 1. máje se ty zamilovaný nebo spolu, který se mají stále rádi, muž a žena se jdou políbit pod břízu a to znamená, aby jejich láska vytrvala na další roky. Také o Vánocích je tradice. Já jsem tu celých 20 let a celých 20 let si vozím českou mouku. Ráda peču potom cukroví, vánoční cukroví, které potom rozdávám jako dárek. A proto musí před Vánocema, jestli je čas nebo není čas, moje kuchyň vonět na vanilku, samozřejmě na český rum. A mám radost, když se všecko zadaří. Když se upeče, tak vlastně zbydou skořápky z ořechů a z těch skořápek vyrábíme pomocí svíček malé lodičky. Teď už mám i vnoučka, takže vyrobíme lodičky, které dáme do vody, zapálíme, no a s nimi foukáme do nich, která dopluje nejdál. To je také tradice o Vánocích a samozřejmě jsou tradice, kdy já jsem ráda četla, samozřejmě čtu stále pořád v české verzi, takže čtu ráda knihy a tím jsou spojené knihy s Karlem Gottem, to je můj miláček už od dětství, takže od něj mám plno knih zase v české verzi, takže já nebo moje příbuzní mi je kupují, když něco vyjde a s tím spojená i muzika s Karlem Gottem, kterou ráda tady poslouchám, když mi je smutno, samozřejmě zase v české verzi.
Monika hat uns erzählt, dass sie an Weihnachten immer mit tschechischem Mehl Plätzchen backt, sodass die ganze Küche dann danach duftet. Und eine weitere Weihnachtstradition in Tschechien ist, dass sie so mit kleinen Nussschalen so ein Wettrennen in Wasserschalen machen. Monika träumt auch noch auf Tschechisch und liest Bücher auf ihrer Muttersprache und hört Lieder von Karel Gott.
Wir haben auch mit Amparo aus Barcelona gesprochen und sie erinnert sich auf hauptsächlich durch traditionelle Essen an ihre Heimat. Sie macht Gazpacho, Tortillas, Brot mit Tomate und Olivenöl sehr. Der Geschmack verbinden sie mit Katalonien und wann immer sie reist, bringt sie ein ganz besonderes Olivenöl mit. Sie spricht auch über Musik. Sie macht Rumba und Autores wie Juan Manuel Serrat und Silvia Pérez Cruz. Am Ende stellt sie uns auch ein Lied vor, das sie sehr, sehr mag. Das hören wir dann direkt am Anschluss.
Para empezar con las comidas, pues, por ejemplo, me conecta mucho con mis raíces andaluzas, pues el gazpacho, las migas, las tortillas, que son como una especie de buñuelos que se hacen para Semana Santa, el pan tumacat, ¿no? El pan con tomate, de tradición catalana, y luego el aceite de oliva, es muy especial y su olor, su sabor, pues me conecta con Cataluña, ¿no? Y siempre que voy intento traer para acá ese aceite, que es único para mí. Y con la música, pues me gusta mucho el flamenco. Después también me gusta mucho pues algunos cantautores catalanes, como Joan Manuel Serrat, Silvia Pérez Cruz. Y también me gusta mucho la rumba catalana, que es algo muy genuino de Barcelona, mi ciudad, donde me fui a estudiar y después ya me quedé allí. Y también concretamente del barrio donde yo vivía, que era Barrio de Gracia. Allí hay una comunidad gitana establecida desde hace muchos años, que hablan catalán. Y entonces cuando escucho la rumba, pues me conecto mucho con mi ciudad y con mis raíces catalanas y también con las andaluzas.
Wir machen heute eine richtige kleine Weltreise der HMW-Tradition und Essen kommt da tatsächlich ganz schön oft vor, ist uns aufgefallen. So ähnlich wie Amparo aus Spanien macht es nämlich auch Carla aus Italien. Sie sagt, dass wenn immer sie nostalgisch an ihre Heimat denkt, macht sie sich ein leckeres Tiramisu oder ein anderes spezielles Rezept, das sie von ihrer Großmutter hat.
Quando sento nostalgia dell'Italia, mi piace preparare dei cibi tipici, per esempio tiramisù, oppure dei piatti che mia nonna mi prepara per Natale o per Pasqua. Oppure mi piace anche ascoltare delle vecchie canzoni italiane che mi ricordano di casa.
Und was Carla außerdem macht, ist alte italienische Songs anhören. Und eine ähnliche Strategie hat auch Belén aus Argentinien. Lass uns da auch mal reinhören.
Hola, mi nombre es Belén. Soy de Buenos Aires, Argentina y hace casi 3 años que vivo fuera de mi país. Y lo que me conecta con Argentina es un programa de radio que se llama Patrulla Perdida, del Destape Radio, que como no lo puedo escuchar normalmente por la radio, por el tema de los horarios, escucho siempre en podcast, en modo podcast de Spotify. Gracias, un beso.
Belén erzählt uns, dass sie aus Buenos Aires, Argentinien kommt, seit 3 Jahren in Deutschland lebt und um sich mit ihrem Land zu verbinden, hört sie ein Radioprogramm, wie ich, das ihr sehr gefällt.
Ja, das ist auch ein schönes Ritual, also so wie du das machst und quasi was ganz Alltägliches, was man dann jeden Tag machen kann, anstatt nur an Feiertagen. Wir haben auch mit Rodolfo aus Mexiko gesprochen und er macht nochmal was ganz anderes oder hat was ganz anderes gemacht, aber sehr besonders. Er hat uns erzählt, dass er nach 2 Jahren in Deutschland dachte, dass er eine gewisse Stabilität erreicht hätte, weil augenscheinlich lief eigentlich alles perfekt. Er hatte einen guten Job mit guten Arbeitszeiten und mit ausreichender Bezahlung. Privat auch war er sehr erfüllt. Die Beziehung zu seiner Ehefrau, er hatte wie eine aufgeschobene Flitterwoche beschrieben und seine Tochter aufwachsen zu sehen, hat ihn mit ganz viel Wärme erfüllt. Und trotzdem hat er irgendwann eine gewisse Leere in sich gespürt, die jeden Tag ein bisschen gewachsen ist und wo er sich nicht recht erklären konnte, woher dieses Gefühl eigentlich kam, weil er eigentlich ja alles hatte, was er wollte und brauchte. Und dieses leere Gefühl hat sich dann in Traurigkeit umgewandelt und eines Tages ist er barfuß durch seinen Garten gelaufen und hat plötzlich angefangen zu weinen, weil er gemerkt hat, dass die Erde und der Boden, auf dem er läuft, nicht zu ihm gehören. Er wusste dann, dass er sein Unterbewusstsein irgendwie dazu bringen musste, zu verstehen, dass dieser neue Boden nun Teil von ihm war.
Los árboles más recurrentes en esta región son los árboles de manzana. Así que conseguí comprar uno muy pequeño en un terreno adecuado para su crecimiento. Cavé un pequeño hoyo y con una aguja me pinché el dedo, hasta hacerlo sangrar un poco. Era el dedo índice. En un pequeño papelito escribí con mi sangre la palabra amor y junto al pequeño árbol lo planté en la tierra. A partir de ese momento mi sensación emocional cambió. Primero parecía no sentir nada, como si tuviera un shock emocional. Sin embargo, el vacío que se había convertido en tristeza había desaparecido. Posteriormente y en repetidas ocasiones pasé a ver a mi árbol y darle un poco de agua. Pero el vacío ya no regresó. Mi subconsciente había entendido el mensaje. Las raíces del árbol crearían un vínculo real con la tierra y esas raíces estarían llenas de amor y de mi sangre. Ahora tenía nuevas raíces que iban día a día a crecer.
Um seinem Unterbewusstsein also zu signalisieren, dass er nun Teil dieser neuen Erde war, hat sich Rodolfo was ganz Besonderes ausgedacht. Er hat sich einen kleinen Apfelbaum gekauft und ist zu einem Grundstück gegangen, wo dieser gut wachsen konnte. Er hat dann dort ein kleines Loch gegraben und sich mit einer Nadel in den Finger gestochen, bis etwas Blut geflossen ist. Mit diesem Blut hat er dann auf ein kleines Stück Papier das Wort Amor, also Liebe, geschrieben und hat dieses Stück Papier mit seinem Blut zusammen mit dem kleinen Apfelbaum eingepflanzt. Und ab diesem Moment hat sich sein emotionales Empfinden geändert. Er beschreibt es zuerst wie einen emotionalen Schock, also erstmal hat er gar nichts mehr gespürt, aber dann ist auf einmal diese Leere und diese Traurigkeit verschwunden. Sein Unterbewusstsein hat also tatsächlich diese Nachricht verstanden und die Wurzeln des Baumes haben sich zusammen mit seinem Blut und seiner Liebe mit der Erde verbunden. Rodolfo sagt, dass er nun neue Wurzeln hat, die mit diesem Baum jeden Tag weiter wachsen.
Vom Apfelbaum reisen wir weiter zum Michel. Mal sehen, was ihre Strategie gegen Heimweh und Nostalgie ist.
Mi nombre es Michelle, llevo viviendo 4 años en Tübingen, 5 en Alemania. Y la forma en la que yo conecto con mi gente y con mi cultura es, creo que como casi todos, a través de la comida. Y bueno, yo crecí en España con costumbres ecuatorianas, entonces es una especie de fusión. Así que cuando siento que necesito conectar con mis culturas, a veces simplemente hago una tortilla de patata o una tortilla de papas. Y si puedo conseguir plátano verde, hago bolones de verde. Y me reúno con mis amigos que son latinoamericanos o con mis amigos alemanes que han estado en Latinoamérica, porque de algún modo siento que lo aprecian y saben de dónde viene, ¿no? La fruta o la verdura que se usa en estas comidas. Y a través de la música también, por supuesto, cuando estoy sola. Pero en general creo que es este sentido de comunidad a través de la comida el que me permite conectarme con mis culturas.
Michelle lebt seit 5 Jahren in Deutschland. Wie viele Menschen ist Michelle über das Essen mit ihren Wurzeln verbunden? Sie hat eine Mischung aus ecuadorianischer und spanischer Kultur. Sie kocht gerne Tortillas. Sie trifft sich mit latinoamerikanischen oder deutschen Freunden, die Lateinamerika kennen, weil sie das Gefühl hat, dass es geschätzt wird, wenn etwas Typisches von dort gekocht wird. Sie ist der Meinung, dass der Gemeinschaftssinn sie auch mit ihrer Kultur und ihrem Land verbindet.
Wir bleiben direkt in Lateinamerika. Wir haben nämlich auch mit Luana aus Rio de Janeiro in Brasilien gesprochen. Und wenn Luana Saudade hat, also Heimweh, macht sie Folgendes.
Então, eu já moro na Alemanha há 2 anos e vira e mexe, bate uma saudade de casa. Ou mesmo de ouvir português e poder falar português. Então, em dias assim, eu costumo, seja ouvir música, ouvir um filme, ou procurar falar em português com os meus amigos, enfim.
Für Luana ist die Sprache sehr wichtig, um sich mit ihrer Heimat zu verbinden. Also hört sie bei Heimweh Musik auf Portugiesisch oder schaut Filme und spricht mit ihren Freunden. Was sie auch gern macht, ist spazieren gehen und sich die Natur und die Menschen anschauen. Am Anfang, sagt sie, kommt einem alles ganz anders vor und nichts erinnert an zu Hause, aber irgendwann merkt sie dann, dass alles gar nicht so anders ist, sondern irgendwie ist auch alles gleich auf dieser Welt. Und sie spürt auch, dass sie mit jeder Entfernung, die sie weiter weg ist, tiefer mit ihren Wurzeln verbunden wird.
Wir kommen so langsam am Ende unserer Sendung, die ganz unter dem Motto stand, in der Ferne Heimat finden. Wir haben verschiedene Stimmen gehört, verschiedene Strategien, wie Menschen es schaffen, sie auch in der Fremde zu Hause zu fühlen. Aber was bedeutet überhaupt Heimat? Viola hat darauf eine sehr persönliche Antwort.
Pues no sabría cómo traducirlo, pero al final creo que... Bueno, esto no he leído acerca del tema de Heimat, pero yo diría que al final es lo que llevas contigo, ¿no? Y el que
Für Viola ist Heimat das, was man in sich trägt und das, was man für seine Familie und sich selbst aufbaut. Akkulturation heißt nicht nur, eine neue Kultur anzunehmen und die Herkunftskultur dafür aufzugeben, sondern dass wir mit jeder Veränderung, die wir in unserem Leben durchmachen, bereichert werden und alles wird ein Teil von uns. Man baut sich seine eigene kleine Heimat sozusagen auf und ist dann zu Hause, wo immer man hingeht, denn letztendlich sind wir die Welt.
Ja, total. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Programm mit einem so wichtiges Thema gemacht haben. Als Migrant, so auch immer man ist, es ist schwierig und es ist auf den Tisch zu bringen, ist für mich wichtig. Denn ich denke, wenn man diese Situation nicht anspringt, gibt es keine Veränderung. Und deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die teilgenommen und ihre Meinung zu meinem Thema geäußert
haben. Ja, auch. Von meiner Seite ein riesen Dankeschön an alle, die mit uns ihre sehr persönlichen Geschichten geteilt haben. Und wir nehmen mit, dass es da ganz verschiedene Methoden gibt, um sich in der Fremde zu Hause zu fühlen. Und auch, dass wir alle was dazu beitragen können und müssen auch, dass Integration gelingt und dass es nicht nur die Verantwortung von Migranten und Migrantinnen ist. Und ich hoffe, dass da alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein paar Dinge mitnehmen konnten. Und wenn ihr euch noch mehr für das Thema interessiert, haben wir einen kleinen Veranstaltungstipp noch für euch. Und zwar The Shiny Side of Migration heißt es. Das ist ein Projekt der Stadt Tübingen vom Verein Telar. Und das findet statt am Samstag, den 4.6. ab 14 Uhr im Lichtensteinhaus. Und das widmet sich eben auch ganz dem Thema Migration und Migrationserfahrungen. Und es geht darum zu zeigen, dass Migration keine Single Story ist. Da wird ein Film gezeigt, es gibt Musik und viel Raum für Gespräche und Austausch und Kennenlernen. Das klingt schön. Ich glaube, wir werden da auf jeden Fall dabei sein.
Wir werden auf jeden Fall dabei sein.